Die Lesung steht heute bei Matthias im 11. Kapitel. Genau zu der Zeit, als man Jesus ablehnte, sprach er: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Jesus Christus. Amen. Nächste Woche beginnen wieder die Sommerferien, liebe Gemeinde. Endlich. Denn viele, so habe ich es gehört, fühlen sich so ein bisschen wie reif für die Insel. Vor allem nach den letzten Wochen und Monaten der Einschränkungen. Wir sind so froh, dass endlich wieder mal ein paar Lockerungen durchgeführt werden konnten. Endlich mal abschalten, endlich mal andere Dinge sehen und tun, egal wo. Das wünschen sich doch viele von uns. Das Problem ist nur, und so sagt das Jesus hier auch, dass man zwar im Urlaub seine familiären, seine persönlichen, beruflichen oder sonst welchen ernsthaften Probleme besser verdrängen kann. Andere Leute, andere Länder, andere Sitten, aber sie werden uns trotzdem begleiten, egal wie weit wir reisen. Jesus hat immer wieder gesagt, dass Schuld oder auch Probleme in uns beginnen. Also wie wir mit den Dingen, die auf uns einströmen, umgehen. Dass sie nicht primär von außen kommen, denn es ist unsere Entscheidung, wie wir auf Dinge, auch auf schlimme Dinge, reagieren. Draußen werden sie vielleicht verursacht. Leute tun uns was Schlimmes. Aber dann geht's ja wirklich damit weiter, was mache ich jetzt damit? Und so kann auch eine echte Lösung eigentlich nur von innen heraus erfolgen, so wie Jesus sagt, wenn ich dem Geist Gottes in mir Raum gebe. Und eine Möglichkeit dazu ist der Lobpreis Gottes, so wie es hier viele von uns auch schon ganz persönlich erfahren haben. Denn auch bei Jesus war jede Menge Mist und schlimme Sachen, bittere Erfahrungen vorausgegangen, bevor er anfängt, Gott zu loben. So wie bei David, der im Psalm 103 sagt, die meisten wissen, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will mich total fest entschließen, den Herrn mit allem, was ich bin und habe, zu loben und nicht vergessen, bei allem Mist, was er mir Gutes getan hat. Jesus hat viel Schlimmes erlebt. Bei den Führern seines Volkes, den Schriftgelehrten und Pharisäern, da war er abgeblitzt. Sie wollten sein Joch nicht. Joch nannte man früher die individuelle Auslegung des jüdischen Gesetzes. Und viele Dörfer, durch die Jesus mit seinen Jüngern kam, die wollten ihn auch nicht. Manche haben ihn sogar rausgeschmissen. Und die Jünger waren total sauer und sagten, wollen wir nicht ein bisschen Feuer vom Himmel schmeißen und das Dorf zerstören? Und sagt, nee Leute, ihr habt das nicht gecheckt, es geht um ganz andere Dinge. Misserfolg auf der ganzen Linie. Aber anstatt jetzt gestresst, verärgert oder tief traurig zu sein, fängt Jesus an, Gott zu loben. Und er sagt die Worte, die wir gerade eben in der Lesung gehört haben, die den Predigtext bilden aus Matthäus 11. Und das Thema heute Morgen ist, Gestresste können aufatmen. Gestresste können aufatmen und Gott loben. Drei Punkte dazu. Erstens, Jesus setzt neue Maßstäbe. Nun, die Maßstäbe der Welt, die kennen wir ja alle gut. Wer es in der Wirtschaft so was bringen will, das ist ja auch in Ordnung, der muss hart arbeiten, der muss Leistung erbringen, der muss was vorweisen können, außergewöhnliche Erfolge, sich stressen von morgens bis abends. Wer das alles nicht schafft, naja, der bleibt immer auf der Strecke. Und das war zur Zeit Jesu genauso. Und das galt sogar für die fromme Karriere vor Gott. Diese weisen und klugen Leute, von denen Jesus redet, die sagten sich, wenn wir nur genug studieren, wenn wir den gesamten großen jüdischen Gesetzeskomplex auswendig lernen, dann können wir auch korrekt vor Gott leben und dann Frieden haben. Wer aber, und so ging die Logik dann weiter, das alles nicht schaffte, naja, der hatte auch bei Gott eben nichts mehr zu melden. Das war's dann. Und jetzt kommt Jesus. Und er macht so eine ärgerlichen Sachen wie gestresste Leute annehmen, wie ein Arzt sich um Menschen kümmern, die Hilfe brauchen. Gerade diesen Menschen, die sonst in einer Leistungsgesellschaft, auch einer frommen, abgeschrieben waren, denen wendet er sich zu. Jesus sagt, die brauchen doch den Arzt und nicht die denken, sie sind gesund. Deswegen sagt er am Anfang, bei all dem Misserfolg, den er vorher erlebt hat, ich lobe dich, Vater im Himmel, und preise dich, dass du es den Weisen und Klugen verborgen hast, aber den Unmündigen offenbart. Nicht, dass Gott gegen Weisheit oder Klugheit wäre, sonst hätte er uns ja nicht unseren Verstand zum eigenständigen Denken gegeben und die Vernunft zum Handeln. Aber Gott ist gegen den Stolz, der sich daraus ergibt, dass ich denke, Mann, was bin ich toll, ich habe das ja alles im Griff, ich verstehe das ja alles. Gott ist dagegen, dass wir uns zum alleinigen Maßstab machen, das, was wir für vernünftig halten, ist dann auch richtig. Das heißt, ich mit meinem Intellekt maße mir an, auch mit meiner Vernunft Gott zu begreifen oder sein Handeln beurteilen zu können. Und da sagt Jesus, Leute, das könnt ihr nicht. Euch fehlen ja einfach die Maßstäbe dazu. Euch fehlt nicht nur der Grips, sondern die Perspektive. Es ist völlig unmöglich, dass wir in unserer Wahrnehmung beschränkten Menschen die Gedanken und Wege Gottes verstehen. Das wäre noch absurder, als wenn eine Katze die Relativitätstheorie von Einstein verstehen sollte. Ihr fehlen einfach die Voraussetzungen. Kann sie nicht. Und diese Überheblichkeit, als wenn ich alles richtig beurteilen könnte, die klagt Jesus an. Kurz gesagt, Gottes Weisheit verbirgt sich vor den Menschen, die ihr Wissen über Gott in so ein System zwängen wollen. Und die sich dann wundern, wenn jemand ganz anders handelt, ganz anders mit Gott umgeht, ganz andere Erfahrungen macht, so wie Jesus. Denn kein Mensch kann die Weisheit Gottes je ganz verstehen oder auch vollkommen sein in seinem Verhältnis zu Gott. In dieser Hinsicht bleiben wir alle Unmündige. Aber, und das ist ja die frohe Botschaft heute, Gott sucht die Unmündigen. Also eben Menschen, die wissen, wie wenig sie von Gott wissen. Menschen, die mit den frommen Leistungen von angeblich klugen und weisen Menschen nicht mithalten können. Menschen, die mehr Versagen und Schuld in ihrem Leben entdecken als vorweisbare Taten. Menschen, die suchen, die offen sind für Gottes Reden und Wirken. Unmündige, das waren ja zur Zeit Jesu auch seine Jünger. Einfache Arbeiter, die ihm einfach gefolgt sind, aber die keine Ahnung hatten vom jüdischen Gesetzeskomplex, die trotzdem bereit waren, sich auf Gott einzulassen und sich von ihm beschenken zu lassen. Und genau das ist auch der neue Maßstab von Jesus. Keine fromme Eigenleistung, sondern abhängig sein von Gottes beschenkender Güte. Sie kennen alle die Geschichte von Luther und der Reformation. Sola gratia, sagt Martin Luther, als er verstanden hat, dass seine total frommen Höchstleistungen überhaupt nichts bewirken bei Gott. Sola gratia, allein Gottes Gnade genügt, wenn ich sie im Glauben annehme. Und deswegen ist der Glaube bei der Taufe so wichtig. Die Taufe ist quasi nur das äußere Zeichen der inneren Einstellung zu Gott. Und deswegen freut sich auch Gott und uns tut es gut, wenn wir anfangen, ihn für diese Dinge zu loben und zu preisen, ihn in unserem Alltag einfach unsere Dankbarkeit zeigen. Denn wer das lernt, der kann immer stärker von sich, seinem Stress, seinen Problemen wegschauen auf Jesus. Er kann sich, seine Stärken und auch seine Schwächen wirklich Gott hinlegen und bei ihm lassen. Das war das Erste. Der neue Maßstab. Das Zweite, Jesus sagt uns, wer Gott ist. In unseren Versen sagt Jesus weiter, niemand kennt den Vater richtig als nur der Sohn und umgekehrt. Denn die Frage, wer ist Gott wirklich, ist ja nicht nur eine philosophische Frage, die man ja schon ganze Büchereien geschrieben hat, aber letztendlich kann sie von uns Menschen nicht beantwortet werden, weil uns auch hier die Voraussetzungen für das Verstehen fehlen, ähnlich wie bei der Katze und der Relativitätstheorie. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Modern ausgedrückt, ich und mein Tun zeigen euch Gott, auch wenn wir ihn euch nicht erklären. Ich und mein Tun zeigen euch Gott, denn ich bin quasi ein Selfie von Gott. Wenn er mich sieht, dann seht er den Vater. Und was haben wir an Jesus gesehen? Was hat er getan? Nun, er hat uns geliebt. Er hat sich für uns selbst sogar umbringen lassen, aber er lässt nicht fünfe gerade sein, sondern er richtet die Schuld. Und so ist auch Gott. Voller Liebe, aber auch voller Gerechtigkeit. Etwas, was uns Martin Luther wieder ganz neu nahegebracht hat. Und unsere Gottesvorstellungen sind hinfällig, wenn sie an Jesu Verkündigung vorbeigehen. Da können sie noch so theologisch klug und philosophisch weise sein, denn Kenntnis und Wissen über Gott ist noch lange nicht Erkenntnis Gottes, so wie er wirklich ist. Wenn ich zum Beispiel alles über den Aufbau einer Orgel weiß, dann heißt das noch lange nicht, dass ich sie auch spielen kann. Eben Theorie und Praxis. Und Gott praktisch kennenlernen geht nur durch Jesus. Weil nur er allein weiß, wer Gott wirklich ist. Denn er allein ist ja auch von Gottes Dimension zu uns gekommen. Hier sagt der Moderne, Gott hat mich beauftragt, euch den himmlischen Vater vorzustellen. Aber hier steht auch, nur der Vater kennt den Sohn richtig. Da kannten die Leute Jesus nicht. Klar, die Nazarener wussten doch Bescheid, wer da ist. Es ist doch der Jesus, der Tischler, der hat bei mir ein Fenster eingebaut oder mir einen Flug repariert. Klar, den kennen wir doch. Und weil sie ihn so gut zu kennen glaubten, lehnten sie ihn auch ab. Sie sagten sich, wie kann sich dieser Jesus, der Handwerker da, den wir doch zu kennen glauben, als Sohn Gottes aufspielen? Unerhört. Und genau so meinen heute auch viele Leute, Jesus in irgendeiner Weise zu kennen. Jesus, der war ein großer Prophet, der war ein guter Mensch, der war ein gescheiterter Idealist, was auch immer. Aber das ist es nicht. Nur wer bereit ist, sein Wissen unter diese Weisheit Gottes zu stellen, der wird auch erkennen, dieser Jesus von Nazareth, das ist wirklich der Sohn Gottes. Das ist der Retter der ganzen Menschheit, denn das Geheimnis seiner Gotteszugehörigkeit, die sieht man ja Jesus nicht an. Das war äußerlich ein normaler Mensch. Ebenso wenig, wie man einem blanken Stromkabel mit einem abisolierten Draht ansieht, ob dieser Strom führt oder nicht. Das kann man nur mit einem Messinstrument erkennen oder man fasst den Draht an. Dann merkt man das auch. Aber genauso brauchen wir auch so eine Art geistliches Messinstrument, um die Gottessohnschaft Jesu festzustellen. Unser begrenzter Verstand ist nicht das richtige Instrument. Das reicht nicht. Und ein Mittel, Gott besser zu erkennen, ist schon seit dem Alten Testament der Lobpreis, das Gotteslob. Und dazu lädt uns Jesus ein. Und unter dieser Voraussetzung können wir auch die bekannten Verse besser verstehen, in denen uns Jesus einlädt, wie Luther übersetzt, kommt her zu mir alle, der Wochenspruch, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ich will euch quasi neue Power geben, aufladen. Nehmt auf euch mein Joch. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und das ist der dritte Punkt, hin zu Jesus. Hin zu Jesus, kommt, sagt Jesus hier. Das erfüllte Leben wird dir nicht nachgeschmissen. Das musst du schon haben wollen. Da musst du hinkommen. Kommen dürfen, sagt Jesus hier, vor allen Dingen die Mühseligen, die Beladenen. Nun, wer ist das nicht? Aber so wie auch die Last, die uns Jesus abnehmen will, eine sehr spezielle Last ist, nämlich diese falsche Gesetzlichkeit, so sind auch die mühseligen und Beladenen ursprünglich ganz spezielle Leute, Menschen, die sich abmühen, irgendwie Gott zufriedenzustellen oder vor Gott als gerecht dazustehen und die es nicht schaffen. Und Jesus sagt, brauchst du nicht. Sola gratia. Denk dran. Heute sind es Menschen, die schon gerne mit Gott leben wollen, aber trotz aller Bemühungen nicht vorwärts kommen, weil ihre Lebensumstände so oder so sind, weil sie nicht weiterkommen in dem Bereich. Aber sie dürfen zu Gott beten. Herr, ich möchte zu dir kommen. Füll mich neu. Schenk mir deine Weisung in meinem Leben und Alltag. Denn wenn Jesus hier die Gestressten und die Geplagten ruft, dann verheißt er ihnen ja nicht automatisch ein Leben ohne Angst und Sorge, ohne Krankheit, ohne Leiden. Aber er verheißt uns die Freiheit von dem sinnlosen Unterfangen wegzukommen durch eigene Werke oder selbstgemachte Frömmigkeit, gerettet zu werden. Nun stehen wir ja heute und hier nicht mehr unter dem Druck des jüdischen Gesetzes, wie die Menschen damals. In dieser Hinsicht hat sich durch Christus ja wirklich eine Menge getan. Denn Jesus hat die gesamten jüdischen Gesetze einfach in dem Doppelgebot der Liebe zusammengefasst. Sie kennen, du sollst Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Willen, mit ganzem Verstand und deinem Mitmenschen wie dich selbst. Jesus möchte uns von allen weltlichen Normen und Zwängen befreien. Wir stehen zwar hier drin, wir leben damit, aber wir sind nicht mehr davon abhängig. Und das geht, wenn wir dieser Aufforderung folgen, die Jesus hier sagt, nehmt auf euch mein Joch. Und jeder, der dies getan hat, der hat auch gemerkt, Jesu Joch, das ist keine Unterjochung, sondern es führt in die Freiheit. Es ist auch nicht beschwerlich, sondern im Gegenteil, das leichteste aller Jochs, das es gibt. Denn irgendein Joch trägt jeder mit sich herum. Also die Art der Lebensführung, die Gesetze, denen du dich unterwirfst, zum Beispiel, du sollst kein Fleisch essen, du sollst den Müll trennen, du sollst keine Ressourcen verschwenden und, alles sinnvoll. Aber ein Joch, wie damals die jüdischen Gesetze. Doch wenn wir Jesus die Leitung in unserem Leben überlassen, dann ist das Beste, was uns passieren kann. Denn er selbst hat ja für uns das Schwerste aller Jochs getragen und nur sein Joch kann uns befreien von all den menschlichen Jochs und Herrschaften, von dem Erwartungsdruck, den vielleicht andere für uns haben und uns zum endgültigen Ziel der Gemeinschaft mit Gott führen. Und deswegen sagt Jesus hier, mein Joch ist sanft. Meine Last ist leicht. Mit anderen Worten, meine Leitung tut euch gut. Sie gibt euch Tatkraft. Sie gibt euch Freude. Das Joch von Jesus ist quasi eine Karosserie beim Auto. Sie wissen, wie wichtig das Fahrwerk ist, gerade wenn man in Kurven fährt oder schnell bremsen muss oder was auch immer. Dieses Joch gibt uns Stabilität im Leben. Denn Jesus steht ja nicht über uns mit einer Peitsche, wie zum Beispiel ein Mensch, der vielleicht ein Ochsengespann mit einem Joch hat. Nein, er selbst ist von Herzen demütig. Er selbst lässt sich mit uns zusammenjochen, um unsere Lasten zu tragen, unsere Schuldenlast und alles, was uns bedrückt. Denn, kurz gesagt, Jesu Joch tragen heißt aus seiner Vergebung leben. Verinnern Sie sich das mal zu Hause vielleicht ein Stück weiter, denn das ist wirklich ein Grund, seinen Stress bei Gott abzugeben, loszulassen. Gestresste können aufatmen und dabei Gott in allem loben, rühmen und preisen. Und schön wäre es, wenn Sie das mit nach Hause nehmen, wenn dieses Lob nicht nur am Gottesdienst erfolgt, sondern auch zu Hause in der persönlichen Stille vor Gott oder gerade, wenn wie bei Jesus eine Menge schief geht. Beides bedingt einander. Gottes Lob, die Beziehung zu ihm. Und nur so kann auch eine Veränderung von innen heraus geschehen. Darüber haben wir ja am Anfang gesprochen. Denn Jesus Christus ist allein der Weg zu Gott. Er ist der, der neue Maßstäbe setzt. Nicht der Leistung, sondern der Gnade. Und er ist auch die einzige Wahrheit, die es über Gott gibt. Er ist das Leben in Person und will uns dazu einladen. Und wer das für sich persönlich akzeptiert, der wird immer wieder neu bei ihm zur Ruhe kommen und Gottes Güte preisen. Amen.